Vortragsreihe im Sommersemester 2015. Mittelalterbilder in der Moderne. Zweiter Vortrag, Professor Dr. Martina Backes. Mittelalterbilder der Moderne.
Guten Abend zusammen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Vortrag im Rahmen des Studium Generale in der Reihe Mittelalterbilder der Moderne. Und das ist auch das Thema meines Vortrags heute. Ich hoffe, mit dem Ton ist es richtig und Sie können auch alle die Bilder gut sehen. Gut, 2008 erschien dieses Buch des Basler Historikers Valentin Gröbner mit der Behauptung, das Mittelalter hört nicht auf. Schaut man auf die Entwicklung der Studienverlaufspläne in der Ausbildung deutscher Germanistikstudenten, so könnte man geneigt sein, Gröbners Aussage für mehr als optimistisch zu halten. Denn im akademischen Unterricht spielt das Mittelalter, zumindest im Deutschstudium, eine immer geringere Rolle. Seit 1968 wird es in den Philologien, also nicht nur in der Germanistik, immer stärker zurückgedrängt. Und die Versuche, es völlig zu marginalisieren, sind zahlreich. Dem steht, und darauf spielt Gröbners Buchtitel an, in der nicht-universitären Öffentlichkeit jedoch ein ungeheurer Aufschwung des Interesses, ja regelrecht eine Mittelalterbegeisterung gegenüber. Das Mittelalter boomt in Filmen, historischen Romanen, Mittelalterfesten, Computerspielen. In den vergangenen 5 Monaten erschienen allein 3 populärwissenschaftliche Magazine, die den öffentlichen Wissensdurst nach Mittelalterinformationen zu befriedigen suchen. Also sowohl von PM History als auch dieses Heft von National Geographic und das Spezialthemenheft des Spiegels. Die Google-Recherche lässt erst recht einen offenbar riesigen Markt erkennen. Dabei lassen sich in der populären Rede vom Mittelalter in unserer Gegenwart 2 ganz unterschiedliche Mittelalterbilder ausmachen. Und um dies zu verdeutlichen, möchte ich mit Ihnen gemeinsam zunächst einen Blick in die Zeitungen werfen. Ich greife 4 Stellen aus Artikeln der Süddeutschen Zeitung und anderer Zeitschriften aus den letzten Monaten heraus. Die erste Schlagzeile stammt aus dem Wirtschaftsteil. Beim Börsengang von Rocket Internet verkündete Oliver Samwer, der Chef dieser Internethandelsfirma und laut Süddeutscher Zeitung einer der aggressivsten Geschäftsmänner im Internethandel, in Zukunft würden die Menschen nicht mehr in Läden, schon gar nicht im Laden um die Ecke einkaufen, sondern nur noch im Netz. Zitat, Geschäfte sind Mittelalter, sie wurden nur gebaut, weil es kein Internet gab. Der 2. Artikel betrifft den Bildungssektor. In der jüngsten Studie, die den Umgang mit Computern und dem Internet in Schulen untersuchte, landete Deutschland beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht auf dem bedauerlichen letzten Platz. Der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft kommentierte dieses Ergebnis mit den Worten, die IT Ausstattung der Schulen ist mittelalterlich. Und was man hier unter mittelalterlich versteht, zeigt das beigegebene Foto. Jeder Medievist schaut völlig erstaunt darauf. Der dritte Artikel stammt aus einer Berichterstattung über das Drama einer Hexenjagd in Papua-Neuguinea, einer Hexenjagd, die sich vor kurzem erst dort ereignet hat. Folter und Tod angeblicher Hexen auf öffentlichen Plätzen, in Dörfern und Kleinstädten, ohne dass jemand etwas dagegen unternimmt, für viele Westeuropäer klingt das nach dunkelstem Mittelalter. Und schließlich als letztes Beispiel eine Äußerung des englischen Premierministers David Cameron aus einer Unterhausdebatte über die Terrororganisation Islamischer Staat. In Übersetzung: Seine Brutalität ist niederschmetternd. Enthauptungen, Kreuzigungen, das Ausstechen von Augen, Vergewaltigungen als Waffe, das Abschlachten von Kindern, tiefstes Mittelalter. In allen diesen Beispielen, die sich mühelos vermehren ließen, steht der Begriff Mittelalter als Synonym für das Rückständige, Überholte, Veraltete, Schlechte. Für eine primitive Welt ohne Technik, voller Tyrannei und Grausamkeit. Eine Welt, die Europa glaubt, seit der Aufklärung hinter sich gelassen zu haben und in die man nicht zurückfallen möchte. Dabei wird im Übrigen häufig mit Klischees gearbeitet, die keinesfalls zutreffen, etwa die Meinung, man habe im Mittelalter Hexen verbrannt. Die große Zeit der Hexenverfolgung beginnt in Europa erst in der frühen Neuzeit, als das Mittelalter nach gängiger Epocheneinteilung bereits vorüber war. So wird die erste Hexe hier in Freiburg 1546 verbrannt. Der Höhepunkt der Hexenverfolgung liegt im 17. Jahrhundert. Und die letzte Hexe hier in der Region wird Mitte des 18. Jahrhunderts, nämlich 1751, in Endingen am Kaiserstuhl hingerichtet. Auch Camerons Aussagen über die Brutalität des IS markieren eigentlich nichts spezifisch Mittelalterliches. Ich erinnere nur an die unvorstellbaren Grausamkeiten des Nationalsozialismus mitten im 20. Jahrhundert. Trotzdem dient gerade auch in solchen Zusammenhängen das Mittelalter und nur das Mittelalter immer wieder gern als Referenzepoche. Es ist weit genug von uns weg. Neben diesem deutlich pejorativen, abwertenden Begriff von mittelalterlich gibt es aber, wie eingangs erwähnt, auch eine geradezu schwärmerische Mittelalterbegeisterung. Es lebe das Mittelalter. Landshuter Hochzeit lockt Hunderttausende an, lautete zum Beispiel eine Schlagzeile im Sommer letzten Jahres, als wie alle 4 Jahre in der kleinen bayerischen Stadt Landshut eines der größten Mittelalterfeste der Welt gefeiert wurde. Mehr als 2400 Mitwirkende schlüpften in historische Kostüme, um die historische Hochzeit zwischen dem bayerischen Herzog Georg und der polnischen Prinzessin Hedwig aus dem Jahr 1475 nachzuspielen. 100.000 Karten sind schnell ausverkauft und insgesamt zieht das 4 Millionen Euro teure Spektakel über 500.000 Zuschauer an. Der Oberrhein ist aber keineswegs ohne Mittelalter-Event. In nur 2,5 Wochen wird in Weil am Rhein Spektaculum, das nach eigenen Angaben größte reisende Mittelalterkulturfestival der Welt, Station machen und ebenfalls tausende Besucher anlocken. Mittelalter ist zu einer Marke geworden, die den Tourismus ankurbelt, Leute in Scharen anzieht, Sehnsüchte befriedigt und dies offenbar nicht mehr nur im Kino, sondern überall. Längst gibt man sich dabei nicht mehr mit den materiellen Überresten des Mittelalters zufrieden, die ja leider manchmal nur als Bruchstück oder Ruine erhalten sind. Die Sehnsucht und das Bedürfnis nach dem Eintauchen ins Mittelalter sind offenbar so groß, dass man sich das Mittelalter zunehmend selbst schafft und inszeniert. So lautet der Werbespruch von Spectaculum: Sei, was du willst. Ein ausdrücklicher Hinweis wird auch gegeben, dass es hier nicht etwa um Authentizität geht, sondern um das Ausleben von Fantasie. Diese Inszenierung des eigenen Mittelalters findet sich jedoch nicht nur auf den Mittelalterfesten, auf den Märkten und Schauturnieren. Auch in wissenschaftlich ernsthaften Zusammenhängen erbaut man sich immer häufiger das eigene Mittelalter neu. So zieht etwa das Burgenprojekt von Guédelon bei Auxerre jeden Sommer Hunderttausende Besucher an. Dort baut man im Rahmen experimenteller Archäologie seit 1997 eine mittelalterliche Burg völlig neu auf. Und viele wollen offensichtlich diese eindrückliche Vergegenwärtigung von Mittelalter miterleben. Sie brauchen aber gar nicht so weit zu fahren. Auch in Mestkirch wurde vor kurzem damit begonnen, den St. Galler Klosterplan, den ältesten erhaltenen mittelalterlichen Bauplan aus dem 9. Jahrhundert, mit den technischen Mitteln der mittelalterlichen Zeit zu realisieren. Während diese Projekte einen wissenschaftlichen Anspruch haben, kann man das Mittelalter hier bei uns aber auch einfacher haben. So wirbt etwa das Vier-Sterne-Hotel Castillo im benachbarten Europapark Rust mit: Willkommen im Mittelalter. Zitat: Tauchen Sie ein in die faszinierende Atmosphäre des stolzen Mittelalters. Die Mystik und prunkvolle Ausstattung einer mittelalterlichen Ritterburg, verbunden mit modernstem Komfort und allen Annehmlichkeiten unserer Zeit, das ist das Burghotel Castillo Alcázar. Und zu diesen Annehmlichkeiten gehört Ruhe und Entspannung unter gotischem Sternenhimmel oder, Zitat, in der klösterlichen Schlichtheit der luxuriösen Poollandschaft. Offensichtlich existieren gegenwärtig also zwei sehr unterschiedliche Mittelalterbilder, die sich diametral gegenüberstehen. Der Historiker Otto Gerhard Oechsle hat daher von einem entzweiten Mittelalter gesprochen. Wie kommt es dazu? Warum ist das Mittelalter auf der einen Seite Synonym für alles Rückständige und Schlechte und auf der anderen Seite geheimnisvoller Sehnsuchtsort für Millionen? Um dies zu verstehen, wollen wir zunächst einmal fragen, woher der Begriff Mittelalter eigentlich stammt. Anders als der Begriff der Aufklärung ist der Begriff Mittelalter keine Bezeichnung, die in der Epoche selbst geprägt wurde. Das Mittelalter verstand sich selbst nicht als mittleres Zeitalter. Ohne auf die Geschichtsvorstellungen des Mittelalters genauer eingehen zu können, sei nur angedeutet, dass die Menschen des Mittelalters eher die Vorstellung hatten, in einer Endzeit zu leben. Man glaubte, Teil des letzten der vier großen Weltreiche zu sein, das mit dem Übergang der Herrschaft der Griechen auf die Römer begonnen hatte. Und man ging davon aus, dass das Weltende und die Wiederkehr Christi nahe waren. Eine Vorstellung, die im mittelalterlichen Freiburg etwa durch die Engel der Apokalypse am Turm des Münsters und durch das Tympanon am Westportal stets präsent war. Der Begriff Mittelalter stammt also aus einer späteren Zeit und wurde erst nachträglich auf die vergangenen Jahrhunderte angewendet. Das heißt, dieser Begriff ist Ergebnis einer Deutung, einer Sinnzuweisung. Er ist ein mentales Bild, eine Konstruktion, nicht Abbild einer historischen Wirklichkeit. Die Ursprünge der Rede vom Mittelalter liegen im italienischen Humanismus. Petrarca, der berühmte italienische Autor, klagt in einem Brief Mitte des 14. Jahrhunderts darüber, in schrecklichen, düsteren Zeiten zu leben, in denen man die Künste und die Künstler nicht wertschätzt und anerkennt. Er ist der Erste, der in diesem Zusammenhang von einer mittleren Zeit spricht. Während ihm die Vergangenheit der Antike glänzend erscheint und er auch für die Zukunft wieder bessere Zeiten erhofft, scheint die Gegenwart ihm trostlos und finster. Also die Gegenwart als mittlere Zeit. Ab dem 15. und 16. Jahrhundert verwenden die Humanisten den Begriff dann allerdings nicht mehr für die eigene Gegenwart, sondern sie projizieren den Begriff Mittelalter auf die Zwischenzeit zwischen der Antike und der eigenen Gegenwart. Dabei verfolgt man den Zweck, die eigene Zeit, die nun sogar als Übertrumpfung der Antike inszeniert wird, hervorzuheben und von der unmittelbaren Vergangenheit wirkungsvoll abzusetzen. Es ist die Kategorie des Fortschritts, die von nun an die Vorstellungen vom Ablauf der Geschichte prägen wird. Um die eigene Zeit als fortschrittlich zu inszenieren, wird die vergangene, das heißt das Mittelalter, zur hoffnungslos rückständigen, überholten, naiven Zeit stilisiert. Das Mittelalter wird zu einem Objekt der Verachtung, von dem man sich entschieden distanziert. Und um sich abzugrenzen und den weiten Abstand zur eigenen Zeit deutlich zu machen, nimmt man es mit der historischen Wahrheit später häufig auch nicht mehr so ganz genau. Um die Rückschrittlichkeit des Mittelalters zu belegen und die Vorzüge modernerer Zeiten zu untermauern, entsteht zum Beispiel in der Neuzeit das Klischee, im Mittelalter habe man nichts mehr über die Kugelgestalt der Erde gewusst. Vielmehr habe man damals geglaubt, die Erde sei eine flache Scheibe und mittelalterliche Seefahrer bis zu Kolumbus hätten gefürchtet, von dieser Scheibe herunterzufallen, wenn man zu nah an den Rand segeln würde. Dieses Klischee erweist sich als ungeheuer langlebig. In einem so populären Handbuch wie dem Plötz-Lexikon der Weltgeschichte konnte man, wie der Medievist Jürgen Wolf nachgewiesen hat, noch in der Ausgabe von 2000 unter dem Stichwort Neuzeit dieses berühmte Bild finden, den sogenannten Flammarion-Holzschnitt. Wenn Sie beim Deals der Universität waren, haben Sie dieses Bild auch im Festvortrag des Physikers Jakobs sehen können. Also das ist ein sehr beliebtes Bild, was immer angefügt wird. In diesem Plötzlexikon der Weltgeschichte stand in der Ausgabe 2000 Neuzeit, der Durchbruch des Menschen durch das Himmelsgewölbe, versinnbildlicht die Überwindung der Vorstellung von der Erde als Scheibe und konfrontiert den Betrachter mit dem neuzeitlichen Weltbild. Und es gibt dann noch eine Quellenangabe, Holzschnitt der Dürer Schule um 1530 zugeschrieben. Diese Quelle ist fingiert. Es gibt keinen solchen Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert. Er ist eine Erfindung, Wissenschafts- oder Geschichtspropaganda der späteren Zeit des späten 19. Jahrhunderts. Tatsächlich lassen die mittelalterlichen Quellen erkennen, dass das Wissen um die Kugelgestalt der Erde damals wissenschaftliches Allgemeingut war und von Predigern, auch einfachen Leuten, vermittelt wurde. So gibt es etwa häufig Vergleiche der Erde mit einem Ei. Gut, das ist nicht ganz eine Kugel, aber immerhin auch keine Scheibe, einem Apfel oder einem Ball. Ich zeige Ihnen als Beleg einmal verschiedene Texte. Hier ein Ausschnitt aus dem sogenannten Lucidarius, vor 1200 entstanden, ein volkssprachliches Lehrbuch, das einen Überblick unter anderem über das naturwissenschaftliche Wissen der Zeit bietet. Dieses Buch war sehr weit verbreitet bis ins Spätmittelalter und es schaffte sogar den Sprung in den Buchdruck. In diesem Buch kann man lesen, diese Welt ist sinnewel, also sie ist rund und er ist unbeschlossen mit dem Wendelmeer und da inne schwebet die Erde als der Dutter in dem Eige in den Wiesen. Also die Erde schwebt wie der Dotter im Eiweiß. Oder nehmen wir einen anderen Text, eine Predigt des Berthold von Regensburg, Franziskaner, einer der berühmtesten Prediger des 13. Jahrhunderts, also jemand, der auch an ein breiteres Publikum sich wendet. In einer seiner Predigten heißt es, wann die Erde ist rechte geschaffen als ein Ball. Sie ist geschaffen als ein Ei, die Userschale, das ist der Himmel, den wir da sehen. Das Wiese all um den Dottern, das sind die Lüfte, so ist der Dotter inmitten drinne. Das ist die Erde. Nicht nur Texte, auch Zeichnungen in naturkundlichen Schriften belegen das Wissen von der Kugelgestalt der Erde. Hier zum Beispiel eine Zeichnung aus einer Handschrift der Sphära des Konrad von Megenburg. Konrad von Megenburg war wohl der wichtigste deutschsprachige Wissenschaftsautor des 14. Jahrhunderts. Hier ist deutlich zu sehen die Vorstellung oder die Zeichnung zur Belegung der Erdkrümmung. Wenn man an einem bestimmten Punkt steht und schaut auf das Meer hinaus, wird man zunächst die Mastspitze des Schiffes sehen und erst später dann die Bereiche des Schiffs, die niedriger sind. Solche Zeichnungen gibt es vielfach in mittelalterlichen astronomisch-mathematischen Handschriften, auch in schönerer Art und Weise, wie hier in dieser Handschrift aus dem zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts. Das Mittelalter ist also durchaus nicht so naiv und irrational, wie es spätere Zeiten behaupten. Wie solche Klischees entstehen, möchte ich Ihnen noch an einem anderen Beispiel erläutern. In der Regel ist das Bild, das wir uns vom Mittelalter machen, durchaus das einer gewalttätigen und grausamen Epoche. Einer Zeit ungezügelter, unkontrollierter Gewalt, in der die Menschen ihren Affekten ungebremst und unkontrolliert freien Lauf ließen, in der permanent geraubt, geplündert, vergewaltigt und gemordet wurde. Finsteres Mittelalter eben. Denken Sie an die eingangs zitierten Zeitungsartikel oder etwa auch an moderne Mittelalterfilme, die ja besonders gern gerade diesen Aspekt der Grausamkeit inszenieren. Ich zeige Ihnen nun ein mittelalterliches Bild, das diesem Klischee anscheinend recht gibt. Es stammt vom sogenannten Hausbuchmeister, einem unbekannten Künstler, der sich Ende des 15. Jahrhunderts am Oberrhein einen Namen als Zeichner und Kupferstecher machte. Auf diesem Bild, einem mittelalterlichen Landschaftsidyll, geht es alles andere als idyllisch zu. Vielmehr hat der Zeichner eine Vielzahl von Gewalttätigkeiten in Szene gesetzt. Unten links zum Beispiel wird gerade ein Mann überfallen. Diesen Mann zeichnen Stock, Umhänge, Tasche, Rosenkranz und Hut als Pilger aus. Der Mörder reißt seinen Kopf an den Haaren nach hinten und wird ihn wohl gleich erstechen. Andere haben einen Kaufmann in seinem Laden am rechten Bildrand überfallen. Auch er wird mit einem Dolch oder einem Kurzschwert bedroht, während die Diebe vorne sein Geld und seine Waren stehlen. Im Hintergrund setzen Reiter Häuser in Brand. Ein anderer Reiter treibt das offenbar geraubte Vieh hinweg. Die Männer des Dorfes werden, soweit sie sich nicht wie andere Dorfbewohner in der Kirche verstecken und verschanzen konnten, gefangen bzw. gefesselt abgeführt. Verzweifelten Widerstand leisten nur zwei Frauen. Eine versucht, mit einem Tonkrug gegen die Reiter vorzugehen, und die andere versucht, das Wegtreiben des Viehs mit einem Spinnrocken zu verhindern. Mit ihren häuslichen Waffen sind sie den Aggressoren allerdings hoffnungslos unterlegen. Ist das ein Abbild mittelalterlicher Alltagserfahrung? Schauen wir uns das ganze Bild an. Auch wenn der Hausbuchmeister hier auf durchaus mögliche mittelalterliche Erfahrungen zurückgegriffen hat, zeigt die Figur im oberen Teil des Bildes unmissverständlich, dass es ihm nicht in erster Linie darum ging, so etwas wie mittelalterlichen Alltag zu illustrieren. Das Bild gehört vielmehr in einen ganz anderen Kontext, in eine Reihe von sogenannten Planetenbildern, in denen der astrologische Einfluss von Planeten auf die Menschen dargestellt wird. Hier ist der kriegerische Planet Mars zu sehen, als in buchstäblichem Sinn martialischer, berittener Krieger auf einem Streitross. Und die gewalttätigen Kriminellen in der unteren Szene sind diejenigen, die unter seinem Einfluss geboren sind. Aufgrund dieses astronomischen Einflusses ist in diesen Menschen nach der mittelalterlichen Vier-Säfte-Lehre die gelbe Galle dominant, die dem Element Feuer zugeordnet wird. Die Menschen sind damit der mittelalterlichen Temperamentenlehre entsprechend Choleriker, das heißt, sie sind schnell aufbrausend, leicht reizbar und meist sehr jähzornig. Sie neigen zu Aggressivität. Das Bild illustriert damit nicht den mittelalterlichen Alltag, sondern eine mittelalterliche wissenschaftliche Theorie, die mithilfe der Planetenbilder tradiert wurde. Es ist also in gewisser Weise gerade nicht buchstäblich zu verstehen. Lassen Sie mich beim Thema Grausamkeit noch auf ein zweites Beispiel eingehen, das vielen von Ihnen vermutlich vertraut ist. Es handelt sich um das sogenannte Märtyrerfenster aus dem Freiburger Münster. Das Fenster findet sich an der Südseite des Langschiffs und stammt aus dem 14. Jahrhundert. Ähnliche Märtyrerfenster finden sich auch in anderen Kirchen der Zeit. In 16 Medaillons stellt das Fenster die grausamen Martyrien christlicher Heiliger dar, wobei das Ganze als ein einziges Gewaltpanorama erscheint. In der linken Fensterlanzette wird zum Beispiel unten der heiligen Fausta der Kopf aufgemeißelt. Darüber wird der heilige Sebastian von Pfeilen durchbohrt. Darüber der heilige Georg, der Patron der Ritter, auf ein Rad geflochten, wofür ihm zunächst einmal die Gliedmaßen gebrochen werden müssen und oben in der Spitze der heilige Stephanus gesteinigt. In der rechten Lanzette wird unten die heilige Dorothea ausgepeitscht, darüber die heilige Katharina enthauptet, darüber foltert man die heilige Agathe mit brennenden Fackeln und schneidet ihr die Brüste ab und oben schließlich wird der heilige Laurentius auf dem Rost lebendig gegrillt. Diese Aufzählung mag bereits genügen. Warum diese krasse Darstellung wüster Grausamkeiten? Ist das denn nicht jetzt ein unumstößlicher Beleg für die finsteren Zustände damals? Sicherlich gab es im Mittelalter nicht anders als heute jene seltsame Neugier, jene Schaulust und merkwürdige Faszination, die vom grausigen Schrecken, vor allem aber vom Unglück und Leiden anderer ausgeht. Es war in den letzten Jahren unter anderem die amerikanische Kulturkritikerin Susan Sontag, die sich in ihrem Buch »Das Leiden anderer betrachten« mit der digitalen Bilderflut moderner Grausamkeiten beschäftigt hat. Vor allem mit jenen unzähligen Fotos und Filmaufnahmen aus Kriegs- und Katastrophengebieten, mit denen wir täglich überschwemmt werden. Sontag hat die These vertreten, dass solche Bilder unbedingt Text brauchen, damit der Betrachter das Leiden nicht nur konsumiert, sondern verstehen und möglicherweise handeln, aktiv werden kann. Vielleicht liegt hierin in der häufigen Kontextlosigkeit und Verselbstständigung moderner Bilder ein wesentlicher Unterschied zwischen mittelalterlicher und moderner Bildpraxis, zwischen der Sinnlichkeit der medialen Präsentation moderner Grausamkeiten und diesem Märtyrerfenster. Die Darstellungen der Martyrien der Heiligen in diesem Kirchenfenster waren schon allein aufgrund ihrer Platzierung im Kirchenraum in einen größeren Kontext eingebettet. Sie verwiesen nicht nur auf die zugehörigen Legenden, die in Sammlungen wie der Legenda Aurea oder im Märtyrerbuch schriftlich fixiert vorlagen und in Predigten mündlich weitererzählt wurden. Es ging vor allem um die Bedeutung dieser Grausamkeiten vor dem Hintergrund der Heilsgeschichte, um die Botschaft, dass alle Grausamkeit der Welt diesen Menschen nichts anhaben konnte, da Gott seine Hand über sie hielt. Am deutlichsten wurde diese Botschaft etwa bei jenen Heiligen, die einfach nicht umzubringen waren, wie zum Beispiel der heilige Georg. Man folterte ihn mit spitzen Nägeln, man flocht ihn auf das Rad, man versuchte ihn mit Gift umzubringen, man warf ihn in einen Kessel mit siedendem Blei, ließ ihn von Pferden durch die Stadt schleifen, um ihn schließlich zu enthaupten. Wie im Bild des Hausbuchmeisters geht es also auch in diesem Kirchenfenster nicht um Gewalt oder Grausamkeit an sich oder um die oft postulierte Befriedigung mittelalterlichen Vergnügens an Grausamkeiten, sondern die Darstellung wurde funktionalisiert. Sie diente einem anderen Zweck, der nur deutlich wird, wenn man den Kontext betrachtet. Die Zerstückelung des irdischen Körpers sollte nur eindringlicher die Unantastbarkeit der spirituellen Wahrheit demonstrieren, die durch nichts zerstört werden kann. Woher kommt aber denn nun unsere Vorstellung vom finsteren Mittelalter, von einer außerordentlich gewaltbereiten und brutalen Epoche? Sicherlich bieten historische Quellen, aber auch archäologische Funde, etwa von Waffen oder Folterwerkzeugen, zahlreiche Belege für Gewaltakte und Brutalitäten. Prägend für unsere Vorstellung von der anarchischen Grausamkeit des Mittelalters war aber nicht zuletzt eine wissenschaftliche Theorie, die Theorie vom Prozess der Zivilisation, wie sie vor allem der Soziologe Norbert Elias entworfen hat. Elias glaubte im Verlauf der Geschichte immer feinere, zivilisiertere Sitten, eine immer stärkere Herausbildung der Selbstdisziplin der Menschen feststellen zu können, eine Intensivierung der Affektkontrolle, die er in Zusammenhang mit größeren gesellschaftlichen Veränderungen brachte, vor allem mit der Herausbildung moderner Staaten und der in ihnen üblichen Monopolisierung von Gewalt. Seine These von der wachsenden Affektkontrolle, die als Endpunkt den modernen Menschen vor Augen hatte, der in der Öffentlichkeit stets sehr beherrscht, rational und emotionslos auftrete, setzte als Ausgangspunkt und Gegenpol einen mittelalterlichen Menschen voraus, der durch eine latent vorhandene, spontan und impulsiv ausgelebte Gewaltbereitschaft gekennzeichnet sei und der hemmungslos und mit Vergnügen Grausamkeiten ausgeübt habe. Elias versuchte seine These mit einer Vielzahl mittelalterlicher Quellen zu belegen. Zum Beispiel benutzte er die eben gezeigten Bilder des Hausbuchmeisters als Beweis für die, Zitat, Seelenlage einer Gesellschaft, in der man den Trieben, den Empfindungen unvergleichlich viel leichter, rascher, spontaner und offener nachgab als später. Den von mir erläuterten Verweischarakter der Bilder, ihren Kontext, ließ er dabei völlig außer Acht. Elias benutzte nicht nur Bilder, sondern auch historiografische Quellen. Aus französischen Chroniken entnahm er zum Beispiel die Figur des Ritters Bernard de Cazenac, der zu Beginn des 13. Jahrhunderts ein besonders gutes, da typisches Beispiel für die Brutalität und Grobschlächtigkeit der damaligen Menschen gewesen sei. Dieser Adlige habe nämlich seine Tage nur damit verbracht, Kirchen zu plündern, Pilger zu überfallen, Witwen und Waisen zu drangsalieren, und es habe ihm stets ein besonderes Vergnügen bereitet, Unschuldige zu verstümmeln. Doch damit nicht genug. Dieses Monster von Mann habe auch noch eine Frau gehabt, die um keinen Deut besser war als er und die ebenfalls armen Frauen die Brüste abschneiden oder die Nägel abreißen ließ. Auch hier haben medievistische Nachforschungen gezeigt, dass Elias diese Informationen der Textquelle entnahm, ohne den literarischen Kontext zu berücksichtigen. Schaut man sich die entsprechende Chronik nämlich genauer an, so wird deutlich, dass diese Charakterisierung eines südfranzösischen Adligen aus der sogenannten Historia Albigensis des Zisterziensermönchs Pierre de Vaux stammt. Diese Chronik war aber nun keineswegs eine neutrale und objektive zeitgeschichtliche Datensammlung, sondern sie war eine tendenziöse Propagandaschrift, mit der die Nordfranzosen davon überzeugt werden sollten, wie wichtig und moralisch unausweichlich es war, dass man gegen Katarer und Albigenser und gegen die mit ihnen sympathisierenden südfranzösischen Adligen einen Kreuzzug veranstaltete. Pierres Schrift versuchte, die Stimmung anzuheizen. Und natürlich musste schon allein aus diesem Grund der erwähnte Bernard ein Homo crudelissimus, ein überaus grausamer und furchterregender Übeltäter sein, den es zu vernichten galt. Auch in diesem Fall wird also klar, wie wichtig die Kontextualisierung der Belege ist und wie vorsichtig bei einer Interpretation solcher Textstellen man sein muss. Wir können festhalten, die Verachtung des Mittelalters, das Bild einer hoffnungslos rückständigen und dunklen Epoche, entsteht immer da, wo es um die Behauptung von Fortschritt geht. Dabei bleibt auf Kosten der Geschichtsdeutung die historische Wahrheit zuweilen, wie wir gesehen haben, auf der Strecke. Und die Vorstellung vom Mittelalter als Sehnsuchtsort, wo hat dieses Bild seine Wurzeln? Dieses Bild entsteht in dem Moment, in dem die Kategorie Fortschritt als alles beherrschende Kategorie fragwürdig wird. Historisch gesehen ist es nach Anfängen im Sturm und Drang vor allem die Epoche der Romantik, die den Fortschrittsglauben der Aufklärung in Frage stellt und die Defizite eines einseitig rein rational verfahrenden Weltverständnisses anprangert. Unter dem Eindruck von Entfremdungserfahrungen in einer Welt, die immer mehr auf quantifizierendes Einzelwissen setzt und den Menschen zunehmend von der Natur entfremdet, sehnt man sich nun in eine Zeit zurück, die den Menschen noch ganzheitlich aufgefasst habe, in der der Mensch noch eins gewesen sei mit sich und der Welt. Das Mittelalter wurde in der Romantik zur Kindheit der Menschheit stilisiert, zur Utopie einer ursprünglichen, einheitlichen Welt, in der man all das zu finden glaubte, was man in der Gegenwart vermisste. Also gesellschaftlich klare Ordnungen, eine religiöse Einheit, authentische Gefühle, sogar eine politische Einheit. Das Mittelalter wird ja in dieser Zeit, vor allen Dingen im 19. Jahrhundert, ganz stark zur Behauptung nationaler Identität instrumentalisiert. Besonders eindrucksvoll findet sich dieses Bild des Mittelalters etwa bei Novalis beschrieben, bei dem es zu Beginn seiner Abhandlung über die Christenheit oder Europa heißt: Es waren schöne, glänzende Zeiten, wo Europa ein christliches Land war, wo eine Christenheit diesen menschlich gestalteten Weltteil bewohnte, ein großes gemeinschaftliches Interesse verband die entlegensten Provinzen dieses weiten geistlichen Reichs. Auch diese Einheit, die hier beschworen wird, wird natürlich nur erkauft mit einem Blick, der von sehr weit auf diese Epoche gerichtet wird. Die Menschen etwa des 13. oder 15. Jahrhunderts waren von solchen Einheitsvorstellungen weit entfernt. Das imaginierte, heile Mittelalterbild bot die Möglichkeit, von diesem Standpunkt aus Fehlentwicklungen der Moderne zu kritisieren und mit Hilfe der Vergangenheit, die als ursprünglich und authentisch, als unverfälschte Wurzel aller späteren kulturellen Entwicklung idealisiert wurde, diese Kritik auch zu legitimieren. Spätestens seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat das Mittelalter jegliche Relevanz für die politische Instrumentalisierung und Identitätsbildung verloren, sieht man mal von der Bedeutung des Mittelalters in rechtsradikalen Kreisen ab. Die Bedeutung als Projektionsfläche moderner Sehnsüchte ist allerdings geblieben. Und so verraten moderne Mittelalterbilder vielfach mehr über unsere gegenwärtige Gesellschaft und ihre Befindlichkeit als über das tatsächliche Mittelalter. Lassen Sie mich am Schluss noch Ihren Blick für die Differenzen zwischen Mittelalter und Moderne schärfen, allerdings nicht unter dem Paradigma Fortschritt. Es geht mir viel mehr darum, dafür zu werben, mittelalterliche Texte und Bilder nicht vorschnell zu vereinnahmen, sondern eine Sensibilität für die Andersartigkeit und Fremdheit mittelalterlicher Zeugnisse zu entwickeln, das heißt für die Alterität des Mittelalters. Bereits beim Bild des Hausbuchmeisters hatte ich Ihnen angedeutet, wie wenig man dieses Bild verstehen kann, wenn man nicht den Kontext berücksichtigt, in dem es entstanden ist. Wie wichtig es ist, sich mit den Denkstrukturen und dem Weltbild des Mittelalters zu beschäftigen, um nicht zu falschen Deutungen und zu Kurzschlüssen zu kommen, indem man moderne Auffassungen einfach auf die frühere Zeit überträgt, das möchte ich Ihnen noch kurz an zwei Beispielen vorführen. Dieses Bild stammt aus einer modernen Werbekampagne des italienischen Designerkonzerns Dolce & Gabbana für ein neues Parfum. Es zeigt Claudia Schiffer, die das Frauenbild des Konzerns verkörpert. In der Konzernmitteilung heißt es dazu, Zitat, die Dolce & Gabbana Frau ist stark. Sie gefällt sich und weiß, dass sie gefällt. Sie kann unterschiedslos Manager, Ehefrau, Mutter, Liebhaberin sein. Sie ist jedoch immer Frau bis zum Äußersten. Was man sich darunter vorstellen mag, überlasse ich Ihnen. Auf jeden Fall soll offensichtlich ein sehr positives Bild vermittelt werden. Die verführerische Pose steht für Glamour und Luxus, für eine Frau, die ihre Reize selbstbewusst und selbstbestimmt einsetzt, um das zu erreichen, was sie möchte. Sie präsentiert ein Ideal. Das mittelalterliche Pendant zu dieser Frau ist diese Figur. Auch sie ist jung und schön, auch sie trägt die Haare verführerisch offen, auch sie lenkt mit der Verdeckungsgeste der Hand den Blick erst recht auf die nackten Brüste. Allerdings ist sie nicht Teil einer Hochglanzwerbekampagne für Parfum, sondern sie sitzt als Steinfigur oben am Turm einer gotischen Kathedrale des Münsters hier in Freiburg. Denn sie ist kein Sinnbild für Luxus, sondern für Luxuria, die mittelalterliche Todsünde der Wollust, der sündhaften Begierden des Fleisches. Sexualität verkörpert durch die Frau, deren Geschlechtlichkeit durch die Gesten, die auf Brust und Schoß verweisen, deutlich markiert wird, gilt im Mittelalter in klerikalen Kontexten als grundsätzlich sündhaft. Sie wird damals als Folge des Sündenfalls interpretiert, ist also erst mit Evas Ungehorsam in die Welt gekommen. Wir haben es also in den beiden Bildern, so ähnlich sie zunächst auch scheinen, mit ganz unterschiedlichen Auffassungen und Instrumentalisierungen von Frauen und Geschlechtlichkeit zu tun. Das letzte Beispiel. Vor der letzten Bundestagswahl konnten Sie überall hier in Freiburg diese Plakate sehen. Ein gut gekleideter Mann, der den Betrachtern freundlich und werbend einen Apfel entgegenstreckt. In einem Interview wies der Kandidat darauf hin, der Apfel stehe für Natürlichkeit und Bodenständigkeit. Im Mittelalter hätte eine solche Werbekampagne wohl kaum Erfolg gehabt. Damals hätte man sofort andere Assoziationen gehabt, nämlich mit diesem Bild. Auch ein junger, elegant gekleideter Mann, der freundlich und werbend einen Apfel in der Hand ausstreckt. Allerdings hing dieses Bild nicht an Straßenlaternen und Plakatwänden, sondern die Statue stand und steht am Westportal des Straßburger Münsters. Dargestellt ist der sogenannte Fürst der Welt, dem die Menschen begegnen, die die Kirche als Ort Gottes verlassen und nun wieder hinaus in ihren Alltag gehen. Die Figur soll eindringlich davor warnen, auf die Verlockungen der irdischen Welt hereinzufallen und den Werbeversprechen des Weltfürsten zu glauben. Denn dieser entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Scharlatan. Die Welt, die außen an der Oberfläche schön und verlockend ist, ist im Kern böse und verdorben. Und so ist der Rücken des schönen Jünglings mit hässlichen Kröten, Schlangen und Geschwüren bedeckt. Und die einzigen, die auf das Angebot dieses Apfelanbieters eingehen, sind in Straßburg die sogenannten törichten Jungfrauen, die der mittelalterliche Baumeister gleich neben den Fürsten der Welt postiert hat. Sie sehen, auch an diesem Beispiel, es lohnt sich auf jeden Fall, in der Moderne solide Kenntnisse in Medievistik zu erwerben. Oder, wie es der kürzlich verstorbene Philosoph Odo Marquardt einmal treffend formuliert hat, Zukunft braucht Herkunft und die sollte sorgfältig recherchiert sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus